Heute im Uplink Dinge, die ihr nur zu Hause, nur mit eurer eigenen Hardware und nur mit euren eigenen Netzwerken machen solltet. Bis gleich.
CT Uplink.
Moin und hallo zum Uplink am 18. November 2023. Heute geht es um Hacking-Gadgets, aber nicht um irgendwelche Hacking-Gadgets, denn wir stellen ja immer mal wieder das ein oder andere vor in CT, sondern um solche, die man sich selber bauen kann mit Raspis. Dafür habe ich mir zwei ausgewiesene Experten für Hacking und Hard- und Software eingeladen. Zum einen ist das Ronald Eikenberg, der sich seit Jahren mit solchen Gadgets befasst. Hallo Ronald.
Hi.
Und Niklas Dirking, der sich auch relativ viel mit Raspi-Basteleien und auch mit Linux generell befasst.
Mhm, genau.
Ihr habt in der CT 27 2023, eine Artikelreihe geschrieben über das, was man mit verschiedenen Typen von Raspis alles basteln kann, um, ja, ausschließlich eigene Netzwerke und Hardware, die einem selber gehört, ja, anzugreifen, die Sicherheit seiner eigenen Systeme zu überprüfen, im Prinzip vor Angreifern. Das geht los mit diesem Teil, was ich einfach mal als ein digitales Flugblatt bezeichnen würde. Was könnt ihr mir dazu sagen?
Das ist das kleinste Projekt, ne? Das ist nur Raspi Pico W. Wir haben versucht, so die ganze Bandbreite an Raspis abzudecken, die es so gibt, von klein bis groß. Und das ist der kleinste, der kostet irgendwie 7 €. Und ja, wir haben da ein bisschen die Grenzen des Machbaren sozusagen angetastet, ne? Da macht ein WLAN auf. Also ich fange mal mit der Hardware an. Also man sieht ja hier, das hat eine Akku-Stromversorgung mit so Standard-Akkus.
Für die, die es nicht sehen, sondern hören gerade, ja. Es handelt sich im Prinzip um einen Batteriehalter mit zwei Lithium-Ionen-Akkus sind das, auf die ein kleiner Raspi Pico W, Pico W ist das, genau.
Pico W
aufgeklebt ist und es hat so halbe Zigarettenschachtelgröße.
Genau, der hat ja einen WLAN-Chip und man kann ihn sehr gut programmieren. In dem Fall haben wir jetzt MicroPython benutzt und eine Bibliothek, die heißt Foo.
Ich denke Foo.
Ja. um einen WLAN-Hotspot aufzuspannen. Und der Zweck des Ganzen ist, ein sogenanntes Captive Portal zu betreiben. Das kennt man, wenn man sich mit öffentlichen WLANs verbindet. Da poppt ja immer erst so eine Webseite auf, wo man AGBs akzeptieren muss, wo man sich eventuell einloggen muss. Und das kann man damit reproduzieren, um zum einen zu sehen, verbindet sich mein Smartphone, mein Rechner automatisch mit einem WLAN, wenn das WLAN den Namen eines Netzes hat, mit dem ich schon mal verbunden war. Na, also sozusagen wie so ein Zwilling von dem anderen Netz. Und öffnet es diese Seite automatisch, weil es eben auch ein gewisses Potenzial für Angriffe hat. Ne? Wenn sich dann Leute mit deinem WLAN verbinden und dann geht zum Beispiel eine Phishing-Seite auf, kannst du natürlich Zugangsdaten einsammeln unter einem falschen Vorwand. Und das kannst du damit austesten. Das solltest du natürlich nur in deinem eigenen Radius machen. Das ist natürlich auch verboten, fremde Zugangsdaten einzusammeln, ganz klar. Einsatzzweck wäre zum Beispiel auch im Rahmen von Awareness-Maßnahmen. Das sind so spezielle, Schulungsangebote für Mitarbeiter, die davon nichts wissen, indem man sie mit Angriffen konfrontiert und guckt, wie reagieren sie darauf, um ihnen dann im Nachhinein um sie darüber aufzuklären, was da passiert ist und wie sie sich davor schützen können.
Ja, dass man sie im arglosen Zustand erwischt, sozusagen, wenn sie nicht damit rechnen. Ja.
Und es regt halt auch zum Basteln an, insbesondere. Ne? Du kannst mit so WLAN einiges anstellen, du kannst es frei programmieren. Mit dieser Bibliothek kannst du einiges machen. Du kannst auch das Ding als Client benutzen. Natürlich ist da der Speicher sehr begrenzt und auch die CPU-Leistung ist sehr begrenzt bei dem Pico. Aber so für so kleinere Basteleien, musst nicht viel Geld ausgeben, kannst ein bisschen mit WLAN herumexperimentieren, ist das schon eine schöne Sache. Und der Akku reicht halt auch einige Zeit, weil der Pico halt kaum Strom frisst.
Kann man das so abschätzen? Eine Woche? 3 Monate? Ein Jahr? Oder? Nee, wahrscheinlich
kommt
nicht.
Hängt vom Akku ab. Ne? Ich glaube, Mirko hatte was von 2 Tagen beschrieben.
Ja.
Das
okay.
Ist ja schon eine ganz schöne Weile. Aber beliebig kannst du ja im Prinzip da auch 10 Akkus dranhängen oder noch einen Solarpower
oder sowas.
Ja.
Naheliegend. Und genau, also ich nannte es eben Flugblatt, weil ja eine der Anwendungen auch wäre, Informationen zu verteilen darüber. Dass man einfach öffentlich das Teil irgendwo hinlegt und Leute sich verbinden können und Dinge lesen.
Ja. Genau, richtig. Ne? Welche Inhalte man darüber ausspielt, das ist einem im Prinzip selbst überlassen. Ne? Also ob das jetzt ein Captive Portal ist oder halt irgendeine HTML-Seite, die wo irgendein Text steht oder sowas, ja, wie so ein Flugblatt zum Beispiel. Oder ne, man kann es auch wie so eine Art, ja, Werbeanzeige benutzen, das wäre theoretisch auch möglich. Was man dann damit macht, das ist ja dann einem selbst überlassen im Prinzip.
Kommen wir mal zur nächsten Stufe. Ronald, du hast im Prinzip Bad-USB-Geräte zum Selberbauen beschrieben. Mhm. Welche Hardware nutzt du dafür und was können diese Dinger? Wofür?
Ja, Bad-USB, das geistert ja schon seit einigen Jahren so durch die Medien. Das hat damals einen ziemlichen Wirbel erzeugt. Erstmal geht es darum, USB-Geräte im Prinzip zu emulieren am Rechner. Der Hintergrund ist, dass USB-Geräte einen gewissen Vertrauensvorschuss genießen vom Betriebssystem. Plug and Play kennt ja jeder, man steckt eine USB-Tastatur an, kann sofort lostippen, ohne was zu installieren. Der Treiber wird automatisch gewählt. Man muss sich irgendwie kein Admin-Passwort oder so eingeben und hat dann im Prinzip alle Möglichkeiten. Ne? Man kann eine Shell aufmachen, man kann Befehle eintippen, man kann PowerShell, einen ganzen Trojaner eintippen und ausführen. Und das machen sich diese Bad-USB-Geräte zunutze, indem sie eben sich als Tastatur ausgeben zum Beispiel oder Maus, Netzwerkkarte, darüber dann aber bestimmte Angriffe fahren. Und genau das macht unser Bad-USB-Gerät. Das ist ein Raspberry Zero W wieder, das ist die erste Generation. Also
im Vergleich zum Pico auch im Prinzip ein vollwertiger kleiner Computer. Der Pico ist ja mehr so ein Mikrocontroller.
Genau, eigentlich. Ja. Das ist ein Linux-PC, ne, mit ARM. Und weniger Leistung als die großen Raspis, aber doch noch ganz schön viel. Und ja, mit dieser speziellen Firmware, die da drauf läuft, PwnPi Aloha heißt die, gibt sich das jetzt eben als Bad-USB-Device aus.
Genau, ne? Wobei natürlich diese USB-Erweiterung, die braucht man natürlich auch, ne? Die kommt standardmäßig nicht mit dem Zero-B.
Genau, es geht natürlich auch ohne, ne? Wenn man hier über die Micro-USB-Ports geht, ist ja aber super lästig, dann mit dem Kabel dann die ganze Zeit zu hantieren. Jetzt ist es wie so ein USB-Stick, ne? Da kann man in den Rechner stecken, es bekommt Strom.
Also sieht auch nochmal als für die Hörer als Beschreibung, es sieht im Prinzip aus wie ein sehr großer USB-Speicherstick, wie ein WLAN-Stick, könnte man vielleicht sagen. Nur, dass auf der Oberseite eben ein Zero-W aufgeflanscht ist, aufgeschraubt. Und dieses Stick-Format, dieses gehäuseartige Teil, ist im Prinzip nur eine Ausführung der USB-Pins an einen physischen Stecker. Also es ist kein Zusatzchip oder so drin.
Genau. Mhm. Ja. Das ist jetzt schon die Luxusversion. Die Platine hat so die volle Länge, so ein bisschen Plexiglas dabei und eine blaue Beleuchtung, ganz wichtig.
Fetzig.
Es gibt die noch billiger, da hat man dann wirklich nur diesen Anschluss, der mit den beiden Pins verbunden ist. Das Ding kostet jetzt so, also die Erweiterungsplatine, glaube ich, so 14 Euro und der Raspberry auch ungefähr, so dass man mit 30 Euro oder darunter irgendwie wegkommt. Wenn man es noch billiger haben will, dann kommt man wahrscheinlich auch mit 20 Euro hin für alles. Das ist eben auch der Zero der ersten Generation, der ist noch ein bisschen günstiger.
Der zweite ist nicht kompatibel, ne?
Mit diesem Image? Aktuell noch nicht, ja. Nee. Also die Platine schon, das Image noch nicht, aber theoretisch kann der das auch. Das ist jetzt nur eine Softwarefrage. Genau, also wenn man das installiert hat, öffnet sich erstmal so ein Webinterface, ein recht komfortables, muss man sagen, responsive, auch für Smartphone und so. Und da kann man dann konfigurieren, welche USB-Geräte man haben will, per Mausklick. Also möchte ich eine Tastatur, möchte ich eine Maus, möchte ich vielleicht sogar ein CD-ROM-Laufwerk oder eine USB-Platte emulieren mit einem Image, möchte ich eine Netzwerkkarte emulieren, um dann eine direkte Netzwerkverbindung zu haben zu diesem Stick. Und kann dann im nächsten Schritt halt programmieren über JavaScript, was er machen soll. Also Tastatureingaben abfeuern, es sind so ein paar Beispielskripte dabei. Einfache Beispiele sind zum Beispiel Windows R für den Ausführendialog und dann PowerShell aufmachen oder sowas und dann was eintippen. Also im Prinzip bist du in dem Moment schon drin, sobald du Befehle ausführen kannst. Du kannst auch die Benutzerkontensteuerung, heißt das glaube ich, OAC, ne, umgehen.
Das geht, okay, ja.
Wenn du sie mit der Maus anklicken kannst, kannst du sie auch
mit dem Ding anklicken. Mhm. Ja.
Genau, und das demonstriert das sehr schön. Und Darüber hinaus kann man natürlich auch Rechner automatisieren. Alles, was du per USB steuern kannst mit Maustastatur, kannst du hier auch mit Skripten halt steuern. Kannst du so ein paar Trigger definieren, dass es automatisch ausgeführt wird, zum Beispiel, wenn das Stick eingesteckt wird. Und wir ja dann nicht erst irgendwie noch irgendwas starten per Hand.
Genau, also ne, mit ein bisschen Bastelei könnte ich dir zum Beispiel morgens irgendwie meinen Rechner stecken, wenn ich auf der Arbeit ankomme, damit der mich dann im Erfassungssystem anmeldet, im Zeiterfassungssystem, während ich mir einen Kaffee holen gehe oder so.
Noch, ne? Das Maus-Jiggler-Skript dabei, was die Maus bewegt, damit du in Teams online bleibst, dann kannst du die Kaffeepause ein bisschen verlängern.
Genau. Ja, das klingt ja so, das war ja vor zur Corona-Zeit gefühlt irgendwie so das Gadget schlechthin, ne? Der Maus-Jiggler, der dann einfach nichts macht, als eine Mausbewegung zu simulieren, damit du online aussiehst. Halt, ja.
Ist da auch mit bei. Aber das ist natürlich nur einer von sehr vielen Anwendungsmöglichkeiten. Der eigentliche Sinn ist mal zu gucken, wie gefährlich ist Bad USB? Wie reagiert mein Rechner darauf? Es ist halt auch betriebssystemunabhängig, weil jeder Rechner USB unterstützt und alle Betriebssysteme, Smartphones, Tablets, Smart-TVs, alles, was man sich so vorstellen kann, da funktioniert das. Man muss halt nur die Skripte entsprechend an das Betriebssystem anpassen, weil natürlich die Tastenkombinationen andere sind bei den unterschiedlichen Betriebssystemen. Aber dann kann man da echt viel mitmachen. Und wenn man sich dann noch irgendwie ausgetobt hat, kann man dann noch eine SSH-Verbindung zu dem Teil aufbauen. Es ist halt ein Kali Linux drin, ein kompletter Linux-Rechner im Prinzip mit SSH und allen möglichen Angriffstools und kann dann noch beliebige andere Dinge mitmachen und danach installieren. Also es ist schon Wahnsinn, was man da mit 30 Euro irgendwie schon hinbekommt. Und es ist halt ein ziemlich cooles Lerntool. Also das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte, ne? Also sich mit der Materie auseinanderzusetzen, zu lernen, wie die Hacker vorgehen, um sich dann schützen zu können. Und auch, um auch erstmal zu wissen, welche Schutzmaßnahmen sind denn wirklich effektiv? Welche bringen denn was? Weil du hast ja immer so einen Katalog mit Maßnahmen und Tipps und hörst aus allen Ecken Dinge, die du umsetzen kannst. Und hiermit kannst du wirklich prüfen, ne, was funktioniert, was würde jetzt so ein Angreifer an der Stelle abwehren. Und vielleicht eröffnet es dir ja sogar nochmal eine berufliche Perspektive, so als Pentester zum Beispiel. Also
eine Frage ist ja, wenn ich jetzt von der anderen Seite drauf gucke und mich frage, wie kann ich mich am besten gegen derartige Angriffe wehren, wäre meine erste Idee, guck dir jeden Morgen deinen Arbeitsrechner an, ob da irgendeine komische Hardware dran steckt, die du nicht kennst.
Genau, das wäre sicherlich eine Möglichkeit, ne? Also es gibt ja sonst auch Business-Geräte, ne, wo man so USB-Anschlüsse einfach verblompen oder abschließen kann, ne, im Prinzip. Das ist natürlich eine Möglichkeit, einfach den physischen Zugriff zu verwehren. Man kann natürlich auch zum Beispiel im Betriebssystem natürlich aber Regeln festlegen, wie mit Geräten umgegangen werden soll, ne? Also in der Linux gibt es dann zum Beispiel die UDEF-Regeln, ne, wo man dann definieren kann, was soll eigentlich passieren, wenn ein Gerät der und der Art angesteckt wird. Damit könnte man sich dann zum Beispiel auch schützen, ne? Aber es stimmt schon, dass erstmal prinzipiell wahrscheinlich die meisten PCs gegen diese Art von Angriffen wirklich sehr verwundbar ist, auch weil ja das perfide ist, dass dadurch, dass die halt als Geräte agieren, auch unterm Radar von Virenscannern oder sowas fliegen, ne?
Es gab doch auch vor Jahren mal einen Angriff auf die, ich glaube, die Taz-Redaktion war das, oder? Wo aber manipulierte Tastaturen benutzt wurden.
Das waren,
oder Zwischenstecker.
Genau,
oder
das waren Zwischenstecker, sowas. Keylogger. Die funktionieren im Prinzip ähnlich. Die geben sich auch als Tastatur aus und nehmen gleichzeitig Input von USB-Tastaturen an. Also die steckt man zwischen Tastatur und Rechner und die zeichnen dann auf.
Schleifen aber das eigentliche Tastatursignal durch und zeigen es aber ab und schicken es irgendwo hin, ja.
Im Prinzip ist das ähnlich, ist noch ein bisschen perfider. Man muss grundsätzlich sagen, das ist jetzt natürlich hier alles gut sichtbar und erkennbar. So sieht ja jetzt irgendwie kein Speicherstick aus. Richtige Angreifer, die können dann auch Hacking-Gadgets benutzen, wie wir sie vor einem Jahr ungefähr im Heft hatten und auch davor schon diverse Male. Also richtige Spezialgeräte, die wirklich nur das können und darauf getrimmt sind, wie ein Rubber Ducky von Hack 5 ist ein sehr prominentes Beispiel. Die sehen halt auch einfach aus wie ein USB-Speicherstick. Das ist das Originalgehäuse eines 0815-Sticks. Die Dinger kannst du auf dem Firmenparkplatz halt verlieren und irgendwer wird sie finden und einstecken und das Skript ausführen lassen, was da drauf ist. Und deswegen ist es halt so unglaublich wichtig, da mit Awareness vorzusorgen. Geben wirklich zu sagen, steck keine fremden Sticks in deinen Rechner, gib sie irgendwo ab. Das ist das Gleiche, ja, kennt man ja mit E-Mail-Anhängen. Ne? Da muss man die Leute ja auch irgendwie warnen und sagen, hier, darfst auf keinen Fall irgendwelche komischen Anhänger aufmachen. Das Gleiche gilt auch für Hardware.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch der eigentliche Knackpunkt ist, also das natürlich jeder weiß, du steckst nicht einfach einen USB-Stick an und führst Dateien auf, aus die da drauf sind oder öffnest dann die PDFs oder Word-Dateien oder so. Aber dass auch schon das Anstecken eben kritisch sein kann, ohne irgendetwas weiter zu tun. Das könnte ich mir vorstellen, haben vielleicht auch gar nicht so viele auf dem Schirm.
Genau. Und es gibt halt, wie gesagt, diese Geräte schon quasi fertig getan von der Stange, ne? Aber auch da könnte man jetzt mit einem 3D-Drucker, glaube ich, noch einen schnellen Gehäuse zaubern und den zum Beispiel auch noch besser verstecken, ne? Also das ist jetzt halt hier eine sehr sichtbare Variante, aber
die perfideste Variante wäre ja eigentlich dann eine Maus oder eine Tastatur heimlich zu öffnen und zwischen die Tastaturplatine und das USB-Kabel in dem Tastaturgehäuse so ein Teil anzubringen irgendwie. Dann kann man es wirklich gar nicht erkennen von außen. Muss man die Tastaturen auch noch verblomben. Naja.
Ja, aber mal, so eine Maus haben wir mal gebastelt.
Ja.
Der David, das ist ein Autor von mir. Also es ist überhaupt kein Problem technisch. Ne? Also, es kann auch sogar sein, dass es die Firmware ist. Also diese Bad-USB-Angriffe umfassen halt auch Firmware-Angriffe. Also du kannst ja, Tastaturen haben ja inzwischen auch recht fähige Mikrocontroller drin, kannst du auch manipulieren. Ne? Das reicht dann, wenn dann Trojaner auf dem Rechner die neue Firmware auf die Tastatur schreibt. Oder es passiert sogar schon auf dem Transportweg der Firmware, der Tastatur. Das passiert tatsächlich auch bei diesen Lieferkettenangriffen, dass die dann schon manipuliert bei dir angeliefert werden und du davon gar nichts mitbekommst und auch keine Chance hast, im Prinzip es festzustellen.
Also aus Sicht der potenziell Angegriffenen, ist der Vorteil immerhin, dass es nur dann ein Risiko ist, wenn ein Angreifer auch physischen Zugang zu meinem Rechner hat. Von außen, per WLAN, wie auch immer, ist da nichts zu holen. So.
Oder er findet jemanden, der Zugriff hat.
Ja, das ist ja so der Klassiker, ne? Dass man einen Mitarbeiter schmiert oder, naja, irgendwie. Eigentlich geht es ja aber auch darum, hier die Awareness zu schaffen, ne? Zu gucken, was ist eigentlich alles möglich, wenn ich nicht aufpasse, was ich an meinen Rechner anstecke.
Es kommt natürlich immer ganz auf den Einsatzort an. Also du kannst nicht alles verhindern. Man sollte dann nach Wahrscheinlichkeiten gehen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass direkt jemand einen Chip in die Tastatur einbaut, sage ich mal. Es kann sein, es gibt so Keylogger-Platinen halt auch fertig zu kaufen. Es ist wahrscheinlicher, dass du mal so einen Zwischenstecker hast, denn die, wie in der Taz-Redaktion damals, irgendwie jemand, weiß ich nicht, die Praktikantin oder so halt überwachen will, um irgendwelche Passwörter abzugreifen. Aber selbst da muss man sagen, wer guckt schon hinter seinen Rechner im Büro? Ne? Das staubt ja meistens so vor sich hin. Und wenn dann was da steckt, dann weißt du halt auch nicht, ist das jetzt wie ein USB-Adapter? Hatte man ja früher an diesen Logitech-Tastaturen immer dabei, von PS2 auf USB oder so. Oder ist das jetzt wirklich irgendwie ein Angriffstool? Im Zweifel musst du halt jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und der sollte eben die Awareness schaffen, dass die Leute erstmal gucken und dass die auch ein Auge dafür haben für solche Sachen.
Verstehe. Ja, spannend und etwas gruselig. Aber wenn man weiß, worauf man achten muss, geht's. Niklas,
ja.
Du hast ein weiteres Projekt beschrieben, vorgestellt. Das, ja, im Grunde, da geht's um WLAN-Pentesting. Das ist, ich mutmaße, das ist das Teil, was wir hier, wenn man es in der Kamera sieht, was man hier sehen kann. Es handelt sich um einen Raspi 4.
Das ist das Raspi 4. Wir haben es aber auch mit einem Raspi 3 und sogar auch mit einem Raspi 5 ausprobiert. Also auch hier ist wieder Kali Linux als Betriebssystem zum Einsatz bekommen, was immer eigentlich die erste Wahl bei solchen Hacking-Projekten ist. Da gab es jetzt für den Raspi 5 noch kein offizielles Image. Wir haben das mit so einem Vorschau-Image ausprobiert für den Raspi 5. Das hat auf jeden Fall auch schon funktioniert.
Aber du setzt dabei nicht auf den integrierten WLAN-Chip, sondern auf einen zusätzlichen USB-Adapter.
Genau, auch. Okay. Also der interne WLAN-Chip kommt auch zum Einsatz. Das, was jetzt da dran steckt, das ist halt ein USB-WLAN-Stick. Und der hat einen Chipsatz verbaut, der den sogenannten Monitor-Modus ermöglicht. Ne? Das heißt, ich kann diesen WLAN-USB-Stick halt umschalten in einen Modus, wo er dann auch WLAN-Pakete einfängt, die jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt an dieses Gerät eigentlich adressiert sind. Ne? Also das sind solche sogenannten Management-Frames, ne, die halt alle möglichen WLAN-Geräte verschicken, um sich halt zum Beispiel bei einem Access-Point anzumelden, danach zu suchen, um sich davon wieder abzumelden. Und genau, damit lässt sich eine ganze Menge machen. Und da braucht es auch keinen physischen Zugriff dann mehr. Ne? Also das wäre sozusagen der Vorteil von dem Projekt.
Wie kann ich damit, ja, Pentesten, andere Szenarien durchspielen? Was mache ich mit dem Teil?
Genau. Also wir haben uns da, ne, wie auch bei dem Bei der USB-Geschichte, ne, es gibt halt solche fertigen Hacking-Gadgets auch von der Stange. Bei solchen Wi-Fi-Geschichten, da gibt es zum Beispiel den Wi-Fi-Pineapple. Das ist so ein ganz beliebtes Wi-Fi-Pentesting-Gerät. Und den haben wir uns sozusagen so ein bisschen zum Vorbild genommen. Der kommt nämlich auch mit so einer integrierten Web-Oberfläche, über die sich dann halt viele Angriffe ausführen lassen. Und wir machen das Ganze so ein bisschen DIY-mäßig mit Kali Linux und einem Skript, das heißt Airgeddon. Das ist ein sehr umfangreiches Bash-Skript und das bringt im Prinzip eine Vielzahl von den beliebtesten WLAN-Angriffen halt mit. Ne? Und damit lassen sich dann halt die eigenen Netzwerke auf Sicherheitslücken abklopfen, ob der eigene Router zum Beispiel das WPS-Protokoll sicher implementiert hat, solche Evil-Twin-Geschichten, also im Prinzip wie bei dem Pico, nur noch ein bisschen fieser, lassen sich damit machen. Und genau, über dieses Skript kann man dann halt sehr einfach diese Attacken ausführen.
Ja, die Frage ist ja, wer muss sich auf der anderen Seite als potenziell Angegriffener vor sowas schützen? Smartphone-Benutzer oder Laptop-Benutzer, Router-Besitzer? Also das Ziel sind erstmal die Anwender wahrscheinlich.
Genau, also im Prinzip, wir können ja mal vielleicht ein bisschen die Angriffe durchgehen, daran wird es da, glaube ich, ein bisschen.
Ja, WPS hast du ja gerade schon erwähnt, genau.
Genau, WPS wäre zum Beispiel eine Sache, also ne, das kennt man ja, wenn man das im Router aktiviert hat, dann muss man zum Beispiel nur einen PIN eingeben statt dem WLAN-Passwort und
oder dass du sogar auf dem Router und auf dem zu verbindenden Gerät
diese Taste drückst.
Innerhalb von so und so vielen Sekunden gleichzeitig eine bestimmte Taste drückst und dann verbinden
genau,
sich von selbst.
Richtig. Und viele Routerhersteller, also inzwischen ist das nicht mehr so ein großes Problem, aber vor einer Weile war es noch ein größeres Problem, dass viele Routerhersteller halt diese Funktion unsicher implementiert haben, dass sie halt zum Beispiel schwache Zufallszahlen genommen haben, ne, oder das Passwort sozusagen aus der MAC-Adresse errechnet haben, die ja aber öffentlich ist. Und mit halt zum Beispiel dem Open-Source-Tool Reaver in dem Fall heißt das, kann man die sogenannte Pixie-Dust-Attacke darauf verüben. Und da muss man halt im Prinzip wirklich nur, also das ist wirklich sehr simpel mit dem Skript, ne? Da wähle ich halt das Ziel-WLAN aus und sag dann, okay, leg mal los, probier mal diese Attacken halt durch und hab dann halt relativ schnell das WLAN-Passwort einfach erbeutet. Ne? Also da kann man dann wirklich gucken, ist die Firmware von meinem Router dafür anfällig? Kann ich ein Update machen? Also ich habe damit zum Beispiel rausgefunden, dass ein Router, den wir vor nicht allzu langer Zeit noch bei uns im Haushalt auch im Einsatz hatten, genau, für diese Attacke halt noch anfällig ist. Ja.
Kann man sagen, also jetzt mal anders, da frage ich mich ja direkt, wow, wie viele Millionen Router stehen allein in Deutschland rum, in Privathaushalten, auf die man theoretisch einfach so zugreifen könnte. Ist das denn noch ein Problem? Also gängig sind ja, ich sag mal, Fritzboxen, Telekom Speedports werden auch recht verbreitete Geräte sein, wahrscheinlich der ein oder andere Router von Vodafone noch. Haben die alle noch die Lücken oder ist das inzwischen, haben die Hersteller dann nachgebessert?
Das ist inzwischen kein so großes Problem mehr wie früher, ne? Also dieser Router, der, ne, obwohl da sozusagen die neueste verfügbare Firmware drauf installiert war, der ist auch schon seit einigen Jahren wird nicht mehr verkauft, ne? Also das bewegt sich dann, glaube ich, bei so Geräten, vielleicht kannst du das auch ein bisschen besser einschätzen, die noch so vor so 4-5 Jahren auf den Markt gekommen sind. Das wäre so ungefähr.
Und selbst dann ja auch nur, wenn ich in der Router-Firmware die WPS-Funktion aktiv geschaltet.
Genau, die sollte man vielleicht sowieso deaktivieren.
Abschalten,
ne? Genau. Was sonst noch andere Angriffe sind, ich kann halt zum Beispiel damit einen sogenannten Handshake mitschneiden. Das ist halt was immer passiert, wenn sich halt ein Client an einem Access Point anmeldet, ne? Die sprechen sich dann quasi kurz ab und dabei kann ich halt einen Hash von dem Passwort mitschneiden mit diesem Wi-Fi-Stick im Monitor-Modus. Und wenn ich erstmal diese Handshake-Datei habe, kann ich dann zum Beispiel so eine Wörterbuch-Attacke halt darauf ausführen. Ne? Also das heißt, es gibt natürlich auch so die Möglichkeit, das mit roher Rechenpower, mit einer Brute-Force-Attacke einfach alle möglichen Kombinationen durchzuprobieren. Dafür hat aber weder der Raspi noch die meisten Workstations genug Power. Genau, aber wenn ich zum Beispiel einfach eine Wörterbuchdatei mit allen deutschen Wörtern durchprobiere, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, ne, dass ich vielleicht auch das Passwort dadurch rausfinden kann. Und da zum Beispiel wäre auch eine, gegen diese Attacke kann man sich einfach gut schützen, indem man WPS 3 benutzt, ne, weil da sind diese Management-Frames verschlüsselt und ich kann sie auch mit so einer speziellen WLAN-Antenne nicht auffangen.
Was eigentlich auch der Grund ist, warum jedes Gerät inzwischen WPA 3 nutzen sollte und nicht WPA?
WPA,
genau. Ja, ja, okay. Gibt es noch nennenswert Geräte, die kein WPA 3 können? Ich hatte mal so den Eindruck, vor einiger Zeit haben Routerhersteller relativ breitflächig angefangen, einfach ein WPA 3-Update rauszubringen. Aber
ja, aber
das können ja nicht alle Endgeräte
im Zweifel. Genau, ne? Das Ding sind dann eher die Clients, ne? Also das, selbst wenn man Router WPA 3 beherrscht, okay, ja. Dass halt viele, ne, also ältere Notebooks oder sowas das noch nicht beherrschen oder Smartphones. Also ich würde sagen, der Großteil der Geräte kann es noch nicht, oder? Also
würde ich auch sagen, aber man kann im Zweifel auch bei WPA 2, es nennt sich, glaube ich, Protected Management Frames aktivieren, in der Fritzbox zum Beispiel. Dann hat man schon diese Verschlüsselung für diese Handshakes, für die Management-Pakete am Anfang und kann diese Angriffe halt auch schon vereiteln. Aber weil wir eben nicht genau wissen, kommt das wirklich zum Einsatz, kannst du damit jetzt erstmal testen, bin ich dafür anfällig, und das ist eben genau der Sinn und Zweck.
Aber das Problem besteht ja auch nur dann, wenn ich nach gängigen Maßstäben ein viel zu einfaches Passwort verwende. Das ist ja der Grund, warum ich eigentlich sage, ich möchte ein möglichst langes Passwort. Mhm. Und selbst um mich gegen so banale Wörterbuchangriffe abzusichern, es gibt ja auch diesen Tipp zu sagen, dass ich so 5, 6, 7 Wörter nehme, eigentlich Wörterbuchwörter, ganz normale, und die aber aneinanderreihe. Mhm. Und sage Rechner, Stativ, Stuhl, Garten und ne, also da irgendwie eine Wahl aus 5 bis 10 und dann wird es exponentiell schwieriger, das mit Wörterbuchangriffen rauszufinden.
Ein Handshake auffangen und dann so eine Wörterbuchattacke ausführen, das ist auch, würde ich sagen, einer der weniger erfolgversprechenden Angriffe, die sich damit bewerkstelligen lassen. Was auch eine fiese Sache ist, um dieses Auffangen der Handshakes halt zu beschleunigen, ist halt, dass man mit dieser mit diesem WLAN-Stick halt auch Clients aus den Netzen rauskegeln kann. Ne? Ich kann solche De-Authentication-Pakete schicken. Das heißt, wenn ich jetzt nicht ewig warten will, dass sich jemand verbindet, ne, dann kann ich auch sagen, okay, ich störe jetzt dieses Netz aktiv, ne, und zwinge dadurch halt die Clients, sich neu zu verbinden.
Genau. Es wird aber, im Zweifelsfall merkt man dann aber, dass das Gerät eine Zeit lang kein WLAN mehr hat. Also ich sehe quasi ein grundloses Neuverbinden meines Gerätes. Gut, man muss schon.
Das könnte einem auffallen, aber ich meine, WLAN, ne, das hubbelt hier und da halt mal, ne? Also ich würde sagen, die meisten Leute sind da erstmal nicht unbedingt so aufmerksam für, ne?
Würde man sowas im Protokoll zum Beispiel einer Fritzbox sehen können, dass ein Netzwerk erheblich gestört wurde? In einem Maß, das möglicherweise absichtlich war?
In der Fritzbox weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht weißt du es.
Wahrscheinlich, wenn die Clients sich abmelden. Das müsste da
auftauchen. Genau, das wird im Log stehen. Aber warum die sich abgemeldet haben, ne? Also ob das jetzt der Client selber war oder ob ich das war, das lässt sich wahrscheinlich nicht rausfinden.
Wenn sich alle jetzt abmelden, ist schon wahrscheinlich, dass da was im Busch ist. Aber ich meine, WLAN ist so oft gestört, wie Niklas schon sagte. Und dann vermutet man ja erstmal, dass der Router kaputt ist oder dass man wieder das Netz nicht da ist und startet den Router neu.
Ja.
Also dass der Nachbar eine nicht sauber entstörte Waschmaschine benutzt oder ja, was genau. Auch immer. Ja, ich soll es nicht sagen. Ich glaube, meine Waschmaschine ist nicht sauber entstört. Ja, die kickt wirklich immer mal. Also, naja.
Genau. Wenn man halt bei WPS sozusagen und den schwachen Passwörtern nicht weiterkommt, ne, die man mit so einer Wörterbuchattacke rausfinden kann, dann kann man auch immer noch sozusagen auf den Faktor Mensch setzen und halt auch so ein Evil Portal halt aufspannen, ne? Also so ein Evil Twin, also quasi einen bösen Zwilling von dem eigentlichen Netzwerk. Und da, ne, bringt das Skript auch eine ganze Menge Möglichkeiten mit. Also das bringt zum Beispiel da auch wieder die Möglichkeit mit, dass ich die Clients rauskegel, die verbinden sich dann hoffentlich mit meinem bösen Zwilling von dem Netz, mit dem sie sich eigentlich verbinden wollten. Und dann ist es da mit dem Skript zum Beispiel auch möglich, tatsächlich den Verkehr mitzuschneiden. Ne? Also ich könnte dann zum Beispiel auch, die Clients irgendwie Passwörter, Zugangsdaten eingeben auf Seiten, die nicht HTTPS verschlüsselt sind, dann kann ich da zum Beispiel auch leicht Zugangsdaten mitlesen. Ne? Ich sehe natürlich die DNS-Anfragen, die sich mit ein bisschen mehr Know-how dann auch manipulieren lassen. Also darüber ist schon echt eine ganze Menge fiese Sachen möglich.
Klingt aber schon dann eher nach Szenarien, die wirklich einen sehr gezielten Einsatz seitens der Angreifer erfordern. Mhm. Also das ist unwahrscheinlich, dass mich das einfach so mal nebenbei betrifft.
Naja, also ich würde sagen, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Angreifer das zum, insbesondere an Orten halt benutzen, wo Leute vielleicht eh ein offenes Netzwerk halt erwarten. Ne? Also Hotel, jetzt in einem Coffeeshop, oder, am Flughafen, ja, in Hotels, in der Bahn oder sowas. Da wird man jetzt auch nicht unbedingt skeptisch, ne, wenn das WLAN gar kein Passwort verlangt. Genau. Und es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, mit so einem Captive Portal halt die Passwörter abzufischen, ne? Also ähnlich wie das halt bei dem Pico ist. Und das Raffinierte, wenn ich sogar vorher so eine Handshake-Datei erbeutet habe, das heißt, ich habe schon den Hash von dem Passwort, dann bekommt sogar der Nutzer, der halt die falschen WLAN-Zugangsdaten angibt im Captive Portal, eine Fehlermeldung und sagt halt, das Captive Portal sagt, nee, das sind die falschen Zugangsdaten, und erst wenn die richtigen eingegeben worden sind, gegen den Hash geprüft wurden, sagt das, okay, ich reiche dir jetzt die Internetleitung durch, du kannst jetzt im Netz surfen. Genau, und ich habe halt die Zugangsdaten für das geschützte Netz.
Und man da darüber quasi über einen Umweg quasi, dass dann tatsächlich die Zugangsdaten, genau, hat. Ja, richtig, okay, ja. Verstehe. Das sieht tatsächlich eigentlich aus nach einem Szenario, das auch für Sicherheits-Awareness-Schulungen für Mitarbeiter, genau, sehr geeignet ist.
Ja. Genau, dafür ist es auf jeden Fall geeignet. Ne? Wie gesagt, mit so WPS-Geschichten kann man halt den eigenen Router abklopfen. Diese Evil Portal und Evil Twin-Geschichten, die genau, eignen sich halt für solche Awareness-Kampagnen. Und was vielleicht noch spannend ist, wie man sich auch dagegen verteidigen kann, ne, das hatten wir ja vorhin auch kurz besprochen. Es gibt auch ein Open-Source-Projekt für den Raspi, das nennt sich Enzyme. Und das kann ich auch sozusagen als Art WLAN-Radar benutzen, um solche Attacken sichtbar zu machen. Ne? Also da sehe ich dann zum Beispiel, wenn diese die Authentication-Pakete gesendet werden, wenn plötzlich in meiner Netzwerkumgebung diese bösen Zwillinge auftauchen, ich kann halt damit zum Beispiel die Netze fingerprinten. Ne? Das heißt, ich kann sehr leicht nachvollziehen, ist das jetzt wirklich das Netz, mit dem ich mich eigentlich verbinden wollte. Genau, das haben wir auch schon mal in der CT aufgeschrieben, wie man das einrichtet mit dem Raspi. Und ich brauche dafür genau die gleiche Hardware wie für dieses Projekt.
Und es versteht sich natürlich auch hier wieder zu sagen, wer es macht, darf es ausschließlich mit seinen, ja, eigenen Netzen und eigener Hardware machen, oder explizit mit solcher, wo er vorher die, genau, Genehmigung des Besitzers oder Betreibers eingeholt hat dafür.
Ja.
Ja. Ronald, du hast noch einen weiteren Artikel geschrieben in diesem Thema. Da geht's um den Raspi 400. Das ist ja hier dieser, ich sag mal, sieht ja ein bisschen aus wie so ein moderner C64, ja, ne? Also ein Gehäuse mit, das eigentlich aussieht wie eine Tastatur, aber den Raspi mit einer Anschlussphalanx hinten gleich integriert hat. Warum ist das Teil besonders praktisch als universelles Hacking- und Pentesting-Gadget?
Ja, ein Vorteil liegt ja auf der Hand, wenn man das mal vergleicht mit so einem normalen Raspi. Die haben ungefähr die gleiche Leistung. Also hier steckt auch ein Raspi 4 drin im Prinzip. Der sieht nicht so aus, aber von der Leistung her. Hier hast du alles Mögliche noch an Gebamsel dran. Du brauchst eigentlich ein Gehäuse, ne? Und du brauchst eine Tastatur und so weiter. Und zumindest diese beiden Faktoren hast du hier schon abgedeckt. Hier schließt du einfach Strom an, Monitor, wenn du halt einen Monitor brauchst. Eventuell eine Maus und kannst direkt loslegen. Und das macht ihn gerade so für Hacking sehr interessant. Du hast halt ein Hacking-Terminal oder eine Hacking-Maschine mit Kali Linux. Das haben wir ja heute schon ein paar Mal erwähnt.
Das, genau, ist, also das Kali Linux ist, das zu kurz zur Klärung, das ist natürlich bei dem Raspi 400 nicht serienmäßig dabei, sondern das ist das universelle Linux für Pentesting und Hacking-Zwecke. Genau,
so. Zum Beispiel in dem offiziellen Raspi Imager, ne, von der Raspberry Pi Foundation, da kann man das auch als vorgefertigtes Image halt einfach auswählen. Ne? Also okay, die bieten das schon mit an.
Sind halt 3-4 Klicks und 10 Minuten warten oder so, je nachdem wie schnell dein Internet oder deine SD-Karte sind. Und dann hast du es drauf, und Kali bringt halt etliche Hacking-Tools, Pentesting-Tools mit. Die sind zum Teil gar nicht so einfach zu installieren, weil sie viele Abhängigkeiten haben, die du auflösen musst. Das ist ja alles dann schon drauf und kannst halt auch beliebige Tools nachrüsten. Und ja, das ist so eine nette Übungsplattform im Prinzip zum Loslegen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, das jetzt nicht mehr auf seinem Hauptrechner installieren möchte. Da kann man es im Prinzip in einer VM installieren. Hier hat man es wirklich physisch auf einer eigenen Hardware mit einer eigenen Tastatur. Und es ist auch relativ preiswert, ne? Also es kostet selbst im Bundle mit Netzteil, Maus, Netz, Monitorkabel und Speicherkarte sind es, glaube ich, irgendwie 110 € oder so. Also es ist halt alles bezahlbar für so ein Starter-Set. Nur das Ding ist noch ein bisschen günstiger, ich glaube so 90. Und ja, dann hast du erstmal eine abgeschlossene Umgebung, um loszuhacken oder loszupentesten und diverse Tools zur Auswahl. Und eins haben wir uns da rausgepickt, das heißt Legion oder Legion. Das vereint sehr viele Hacking-Tools miteinander. Die sind zum Teil recht knifflig zu bedienen, weil es hauptsächlich Shell-Programme sind. Da musst du dich ein bisschen in die Syntax reinfuchsen und so, das geht alles. Aber um überhaupt erstmal loszulegen, ist das vorgestellte Tool sehr nützlich, weil es viele Angriffe, Tests unter einer Oberfläche vereint. Also es scannt erstmal dein Netzwerk mit Nmap und dann siehst du ja, wer in deinem Netz unterwegs ist mit so einem IP-Scan. Und es verrät dir auch schon, welche Dienste da laufen auf den Geräten. Und im nächsten Schritt kannst du dann auch passende Pentesting-Tools auswählen, um dann zum Beispiel einen Webserver abzuklopfen und WordPress abzuklopfen auf Sicherheitslücken. Ja, das kannst du natürlich nur bei dir zu Hause machen mit Geräten, die dir gehören. Und deswegen haben wir auch das Problem gelöst und einen älteren Raspi als Angriffs-Raspi eingespannt.
Okay, das ist der Punkt, als Opfer sozusagen. Als
Boxer, genau. Kann man sagen. Das ist der Opfer-Raspi, da läuft auch ein spezielles Image drauf, das heißt Raspone. Das ist komplett veraltet, aber das soll halt auch so sein, weil es Sicherheitslücken enthalten soll. Also läuft ein altes Linux, da laufen ganz viele Webserver mit alten Versionen, mit Sicherheitslücken und der macht auch ein WLAN für dich auf. Und wenn du das dann beides hast, irgendeinen alten Raspi, also da reicht der 2er oder der 3er, ich glaube, die neueren gehen gar nicht, hast du ein eigenes abgeschottetes Netz, verbindest also diesen Angriffs-Raspi mit dem Opfer-Raspi-Netz und kannst dich dann da völlig austoben, Sachen, Angriffe ausprobieren, auch möglicherweise Schutzmaßnahmen ausprobieren und hast du eine geschlossene Lernplattform. Du kommst da nicht raus, du kommst nicht in dein eigenes Heimnetz, noch nicht ins Internet, kannst dich da wirklich gefahrlos irgendwie ausprobieren, um zu gucken, ist das was für mich, wie funktioniert das alles und ja, um dann auch zu sehen, dass das alles eben kein Hexenwerk ist, ne?
Und im Zweifelsfall auch Hinweise zu kriegen, wie man das eigene produktiv genutzte Netzwerk sicherer machen kann. Ja, also von dem Gerät her habe ich mir den Artikel ja auch durchgelesen, den du geschrieben hast, und habe mich dann aber gefragt, kann ich nicht auch, oder wäre die Alternative dazu nicht ein relativ alter Laptop, ich sag mal so ein ThinkPad vielleicht, was irgendwo zwischen 5 oder 8 Jahren alt ist, dass ich im Zweifelsfall mit einem modernen WLAN-Dongle erweitere. Dann habe ich auch gleich einen Monitor drin und die Stromversorgung, aber wahrscheinlich habe ich, aber da, Kali Linux würde auch drauf laufen, also das wäre universell, ja.
Könntest du im Prinzip auch machen.
Aber es wäre wahrscheinlich einen ganzen Tacken teurer als so ein, als dieser Raspi 400, ja. Naja.
Ist halt irgendwie ein nettes Geschenk, um loszulegen, um die ersten Schritte zu machen mit Kali. Es ist auch insbesondere genau, es sind halt spezielle Raspi-Images, also es ist genau für diese Plattform, auf diese Plattform abgestimmt. Bei den x86 oder x64 Installation ist immer sehr abhängig von der Hardware, die du dann hast am Ende. Also wenn du ein sehr altes Notebook hast, läuft das dann auch sehr langsam wahrscheinlich. Und hier ist es dann wirklich, läuft es so, wie es gedacht ist. Ja, und es hat irgendwie auch einen gewissen Charme, finde ich. Ne? Also es ist insbesondere, wenn du dann noch einen zweiten Raspi hast, hast du dann echt eine schöne Testumgebung.
Spannend fände ich ja, also so ganz freie Assoziation, wenn ich als Opfersystem jetzt nicht diesen älteren Raspi nehme, sondern eigens dafür aufgesetzte Windows 7, 8, 10 und 11. Und die wäre das auch ein Szenario, wo ich das ausprobieren kann? Oder muss ich da andere Techniken einsetzen?
Also wahrscheinlich willst du eher so einen Webserver erstmal haben mit Web-Applikationen wie WordPress, weil die ja auch am häufigsten attackiert werden, wenn sie übers Internet erreichbar sind. Das sind ja Webserver in der Regel. Kannst du auch probieren, dein Windows anzugreifen. Da ist ja so ein Metasploit und so drauf. Da kannst du eigene Exploits mit zusammenbauen.
Im Netz gibt es auch eine ganze Reihe an VMs, ne, die man sich runterladen kann, die man auch als Ziele benutzen kann zum Beispiel. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Verstehe.
Natürlich eignet es sich auch für echte Tests. Also wenn du ein echtes WordPress damit checken möchtest, das geht auch. Mit WP-Scan, das da drauf ist. Ist nur, sage ich mal, so auf, wenn du es nicht selber hostest, auf deinem eigenen Server, ein bisschen problematisch, weil du damit natürlich
im Zweifel greifst auch, einen fremden Rechner dann eigentlich schon wieder an.
Du kannst
dann
auch den Betrieb der anderen Kunden halt stören. Also
das sollte man lassen.
Ja. Im besten Fall hast du einen eigenen Server, wo du keinen stören kannst und wo du nicht Gefahr läufst, irgendwelche anderen Leute zu beeinflussen, die das gar nicht möchten.
Habt ihr noch was zum Thema, was ihr auf jeden Fall loswerden wollt, was ihr unseren Zuschauern, Hörern als Tipp, wenn man interessiert ist, am Thema sagen möchtet?
Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, die Sachen mal auszuprobieren, einfach weil sich dadurch wirklich viel lernen lässt. Ne? Also dadurch lässt sich wirklich lernen, wie würde jetzt auch ein Angreifer vorgehen, was sind eigentlich wahrscheinliche oder eher unwahrscheinliche Angriffsszenarien und wie kann ich mich halt auch dagegen schützen. Ne? Also ich finde, da ist wirklich, das einmal wirklich selber durchzuspielen, schon die beste Methode, um dann auch zu erfahren, ne? Wie kann ich eigentlich meine Systeme abdichten, mein Netz abdichten, mein Rechner abdichten.
Um erstmal zu erschrecken und dann die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Ja.
Ja, man sollte da keine Berührungsängste haben. Das Hacker ist ja erstmal auch per Definition nichts Böses. Das sind halt einfach Leute, die mit Technik viel machen und über die Grenzen gehen.
Deshalb gibt es ja eigentlich auch die Bezeichnung White Hat und Black Hat, wenn man es nicht richtig sehe. Ne? Also die Guten und die Bösen sozusagen, um es präziser zu sagen.
Dann. Man lernt auf jeden Fall jede Menge über die Technik, über das, was hinter den Kulissen passiert und kann dann eben auch geeignete Schutzmaßnahmen treffen, wenn man dann wirklich weiß, was hilft und was hilft mir persönlich. Und das Wissen, das ist im Alltag, wenn du so im Technikbereich unterwegs bist, im IT-Bereich oder IT-Security, Netzwerktechnik, ist es unheimlich hilfreich. Ne? Da kannst du wirklich Jahre von profitieren.
Mhm. Grundwissen eigentlich, das man später brauchen kann. Ja.
Genau.
Ja. Ja. Wie geht's euch? Habt ihr schon mal euer eigenes Netzwerk, eure eigenen Rechner gepentestet? Oder seid ihr vielleicht auch Admins, die mit sowas beauftragt wurden in der Firma? Was habt ihr für Erfahrungen damit? Wenn ja, was nutzt ihr für Tools ganz konkret? Was haltet ihr von der Idee, Raspis dafür zu verwenden? Sagt ihr, das ist das ultimative Gadget dafür oder ist es irgendwie Anfängerspielzeug? Schreibt es in die Kommentare, wie auch immer eure Meinung, eure Erfahrung dazu ist. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.